das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Jens Rieber.
Einen guten Abend, schön, dass Sie dabei sind.
Herzlich willkommen auch von mir.
Heute Morgen um 5.15 Uhr stand offenbar erst das letzte Detail fest. Die finale Verhandlungsnacht zwischen Deutscher Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer zog sich also hin wie die gesamten Tarifverhandlungen. Am Vormittag verkündeten beide Seiten die Einigung, allerdings ohne einig beieinander zu stehen, sondern getrennt. Nach Wieselskis Interpretation er als Gewinner und die Bahn als Verlierer. Gewonnen haben in jedem Fall die Mitarbeiter, die zurzeit noch 38 Stunden pro Woche im Schichtdienst arbeiten, doch in den kommenden Jahren bei gleichbleibendem Gehalt weniger arbeiten müssen. Ab 2029 nur noch 35 Stunden pro Woche. Wer möchte, darf aber auch auf 40 Stunden aufstocken und verdient dann 2,7% pro Extrastunde mehr. Reaktionen auf den Tarifabschluss hat André Katschall gesammelt.
Endlich ein Ergebnis. Nach monatelangen Verhandlungen steht damit auch fest, 2 Jahre lang wird es keine GDL-Streiks geben.
Jubel. Große Freude.
Ja, finde ich prima. Prima, ja.
Ich bin sehr glücklich darüber und fahre jetzt ganz optimistisch. Einmal quer durchs Land.
Es ist natürlich schön zu wissen, dass jetzt alle Züge wieder pünktlich ankommen.
Alle Züge pünktlich. Eine geradezu euphorische Erwartung in Anbetracht des alltäglichen Bahnchaos, das es auch ganz ohne Streiks gibt. Der Personalverstand der Bahn zeigt sich heute gut gelaunt.
Es ist uns am Ende ein intelligenter Kompromiss gelungen, der im Wesentlichen einige wichtige Kernelemente in sich hat. Ein großes Thema war die Frage der Arbeitszeitverkürzung.
Und diese Frage ist nun abgeräumt. Schichtarbeiter, für die der GDL-Vertrag gilt, müssen ab 2026 nach und nach weniger arbeiten, dürfen aber auch weiterhin bis zu 40 Stunden vollmachen für mehr Geld. Hinzu kommen für alle eine Lohnerhöhung von 420 Euro und 2.850 Euro Inflationsausgleich. Der GDL-Chef lastet die Verantwortung für die Streiks im Nachhinein der Bahn an.
Wir bedauern, dass die Fahrgäste durch unsere Streiks und auch die letzten Wellenstreiks derartig in Anspruch genommen worden sind. Aber wir erklären hier und heute, diese Auseinandersetzung hätte weder in der Länge noch in der Härte sein müssen. Mit Vernunft und Augenmaß wären wir zu diesen Kompromissen auch vorher in der Lage gewesen.
Der Verkehrsminister rechnet damit, dass das Beispiel Schule machen könnte.
Dieser Tarifkonflikt war geprägt von dem Wunsch nach neuen Arbeitszeitmodellen. Und dieser Wunsch kollidiert natürlich mit der Fachkräftesituation auf der anderen Seite. Und dass ein solcher Tarifkonflikt zu einer heftigen Auseinandersetzung führt, ist vor dem Hintergrund nicht verwunderlich. Und ich bin sicher, wir werden solche Tarifkonflikte noch an anderer Stelle sehen.
Für manche Ökonomen ist die 35-Stunden-Woche bei der Bahn allerdings keine Revolution.
Ich glaube, das ist jetzt nicht so fürchterlich innovativ. Es ist aber eine gute Lösung, denn ich glaube, die Leute werden erkennen, dass sie ja Geld auch brauchen können, dass sie Mehrverdienst brauchen können, dass weniger Arbeitszeit vielleicht nicht unbedingt das allein seligmachende Ziel ist.
Tatsächlich gibt es sie schon eine ganze Weile, die 35-Stunden-Woche. In Tarifverträgen der IG Metall etwa gilt sie seit Oktober 1995 in Westdeutschland.
Und ob das neue Arbeitszeitmodell bei der Deutschen Bahn Modellcharakter für unsere Arbeitswelt hat, das kann uns jetzt Clemens Fuest einschätzen, der Präsident des IFO-Instituts. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Fuest.
Sieht so unsere Arbeitswelt der Zukunft aus, also mit mehr Freizeit?
Vermutlich ja. Wenn wir längere Zeiträume anschauen, dann sehen wir, dass die Arbeitszeiten über Jahrzehnte hinweg abgenommen haben. Allerdings ändert sich jetzt eins, die Erwerbsbevölkerung nimmt hier ab durch den demografischen Wandel und damit stellt sich schon die Frage, ob dieser Trend zu sinkenden Arbeitszeiten weitergehen kann. Denn wenn wir immer weniger Menschen haben, dann wird natürlich sonst die Arbeitskraft knapp. Insofern ist nicht so ganz klar, ob das weitergeht, aber im Moment wünschen sich das viele Menschen.
Das heißt, langfristig können wir uns das als Gesellschaft gar nicht wirklich leisten, diese Gleichung, weniger Arbeit für gleichen Lohn?
Ja, das könnten wir uns nur leisten, wenn wir deutlich produktiver würden Und da muss man sagen, produktiver werden wir, aber das geht eben nur sehr langsam und das geht auch vor allem langsam in Bereichen, die immer wichtiger werden, wenn wir an den Gesundheitssektor denken, an Dinge wie Altenpflege. Das sind Bereiche, in denen steigt die Produktivität eben nur sehr langsam. Deshalb ist der Spielraum für sinkende Arbeitszeiten da gering. Und wie gesagt, wir werden immer weniger. Es gibt immer weniger Menschen, die arbeiten. Und da steigt natürlich der Druck, dass die dann die Arbeitszeit nicht oder weniger als in der Vergangenheit reduzieren.
Die Bahn hat in den Verhandlungen ja gesagt, sie als Unternehmen kann sich so ein Modell eigentlich gar nicht leisten. Jetzt geht es irgendwie doch. Übernimmt die Bahn sich da finanziell?
Ja, die Bahn steht unter Druck. Gleichzeitig ist die Bahn ein Staatsunternehmen und das hat auch der Gewerkschaft ermöglicht, hier sehr, sehr hart aufzutreten, denn notfalls wird man die Bahn nicht pleite gehen lassen, sondern der Staat wird die Bahn auffangen. Deshalb ist es auch problematisch, wenn da Gewerkschaften so Druck machen. Am Ende werden es wohl die Bahnkunden sein, die das Ganze bezahlen, denn die Bahn wird, da die Lokführer eben teurer werden, das auf die Kunden überwälzen müssen. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, ob vielleicht doch mehr Kunden dann aufs Auto umsteigen. Also eine Sache, die dann der Bahn schadet und die auch unter Umweltgesichtspunkten nicht schön ist.
Und hat die Bahn denn noch Spielraum, ihr Modell mehr Mitarbeitern anzubieten? Der heutige Tarifabschluss gilt ja für etwa 9.000 Schichtarbeiter. Dabei hat die Bahn gut 230.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ja, genau diese Frage wird sich jetzt natürlich stellen. Die anderen werden fragen, warum gilt das nicht auch für uns? Und dadurch steigen dann tatsächlich die Kosten bei der Bahn. Hinzu kommt, dass ja die Bahn dann einfach mehr Mitarbeiter braucht. Das ist ja auch schon angekündigt worden. Und ob man das alles dann finanzieren kann, das bleibt abzuwarten. Wie gesagt, ich würde erwarten, dass dann eben die Tickets sich bei der Bahn verteuern. Bahnfahren wird teurer. Stellt sich eben für viele Fahrgäste die Frage, ob sie nicht auf andere Verkehrsmittel umsteigen. Aber es ist klar, die anderen Bahnmitarbeiter werden jetzt ähnliche Regelungen einfordern.
Was sind denn Ihre Erkenntnisse? Geht eine solche Rechnung denn überhaupt auf für die Deutsche Bahn jetzt oder auch für andere Unternehmen, attraktiver zu werden durch flexiblere Arbeitszeiten, durch niedrige Arbeitszeiten zum gleichen Lohn und damit dann wirklich mehr neue Fachkräfte zu gewinnen?
Nein, alle können ja nicht mehr Fachkräfte zu gewinnen, wenn die Zahl der Fachkräfte sinkt. Insofern muss man sehen, dass sich einfach die Konkurrenz um die Fachkräfte erhöht. Das ist auch in Ordnung, aber einige Unternehmen werden dabei auf der Strecke bleiben. Das heißt, bestimmte Leistungen werden nicht mehr angeboten. Das ist für sich genommen kaum zu vermeiden. Entscheidend ist, dass die Arbeitskräfte eben dorthin gehen, wo sie wirklich dringend gebraucht werden. Und das wird sich auch über die Arbeitsbedingungen und den Lohn entscheiden. Das stimmt.
Das Ergebnis bei der Deutschen Bahn, das Tarifergebnis, hat ja nun aber Signalwirkung und bei allen Hürden für Unternehmen, ein solches Modell anzubieten, steigt jetzt der Druck auf andere Unternehmen, so ein Angebot zu machen?
Das Ganze wird bestimmt Beispielcharakter haben, aber das ist nicht nur negativ, denn man muss ja sehen, es ist kein Zwang zur 35-Stunden-Woche. Die Beschäftigten haben mehr Wahlfreiheiten und es können auch 40 Stunden gearbeitet werden. Und da gibt es dann auch mehr Lohn, 14% mehr als bei 35 Stunden. Insofern kann man sagen, wenn das Schule macht, dann ist es wichtig, dass auch dieser Teil Schule macht, wenn wir mehr Flexibilität und mehr Freiheit bei der Arbeitszeitwahl haben, aber nicht unbedingt weniger arbeiten müssen, dann ist, glaube ich, etwas für alle Seiten gewonnen.
GDL-Chef Wieselski sieht sich ja als Gewinner und die Bahn als Verlierer nach den Tarifverhandlungen. Kann man das bei dem Ergebnis so klar sagen?
Ich denke, es ist etwas für beide Seiten dabei und es ist auch nicht klug zu behaupten, die Beschäftigten sind die Gewinner und das Unternehmen ist der Verlierer. Am Ende haben beide doch gleichgerichtete Interessen. Die Beschäftigten, die Lokführer können auch 40 Stunden arbeiten und das ist etwas, was ja der Bahn sehr wichtig war. Insofern würde ich sagen, beide Seiten können mit dem Ergebnis leben. Wirkliche Verlierer gibt es hier nicht.
Vielen Dank für Ihren Blick auf die Arbeitswelt der Zukunft und das Ergebnis bei der Deutschen Bahn. Vielen Dank, Clemens Fuest, Präsident des IFO-Instituts.
Ich danke Ihnen vielmals, Herr Fuest.
Und das Gespräch habe ich am Abend geführt. Die Gewerkschafter haben die 35-Stunden-Woche erkämpft, doch zu welchem Preis? Dazu jetzt die Meinung von Daniel Hechler vom Südwestrundfunk.
Herzlichen Glückwunsch, Klaus Wieselski. Einen Erfolg fast auf der ganzen Linie nennt der GDL-Chef die Einigung mit der Bahn in der ihm eigenen Art. Und das durchaus mit einigem Recht. 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, 420 Euro mehr Geld im Monat, ein Inflationszuschuss von fast 3.000 Euro. Das ist ziemlich nah dran an dem, was Wieselski schon vor 4 Monaten gefordert hat. Dass die 35-Stunden-Woche nun ein Jahr später kommt, Lokführer auf eigenen Wunsch auch länger arbeiten können, kaum mehr als ein Trostpflaster für die Deutsche Bahn. Erreicht oder besser erzwungen hat die GDL dieses Ergebnis mit 6 Streiks auf Kosten von Millionen Bahnkunden und geschätzten Kosten von einigen 100 Millionen Euro für die Wirtschaft. Dass die Bahn im vergangenen Jahr 2,4 Milliarden Euro Verlust geschrieben hat, scheint nebensächlich. Letztlich zahlen ja der Bahnkunde über steigende Ticketpreise und der Steuerzahler mit neuen Zuschüssen für den maroden Konzern. Was bleibt nun von dem quälend langen Tarifkonflikt? Die Lehre, dass es sich auszahlt zu streiken, bis es quietscht. Und dass die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich durchsetzbar ist. Andere Gewerkschaften dürften auf den Zug aufspringen. In einer Zeit, in der die deutsche Wirtschaft schwächelt, in Teilen abwandert und unter Fachkräftemangel leidet, ist das allerdings ganz sicher nicht das richtige Signal. Immerhin hat sich Klaus Wieselski so noch ein schönes Abschiedsgeschenk gemacht, kurz vor seinem Ruhestand. Den Preis dafür zahlen andere.
Das war die Meinung von Daniel Hechler. Viele, die dieses Bild heute Morgen sahen, wollten ihren Augen nicht trauen. Ein Containerschiff liegt unter einer komplett eingestürzten Brücke. Nachdem es in der Nacht zuvor einen Pfeiler gerammt und somit das Bauwerk zum Einknicken gebracht hatte. Offenbar hatte das Schiff Probleme mit der Stromversorgung. Das Unglück passierte in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland an der Ostküste. Die Francis Scott Key Brücke führt über den Patapsco River. Etwa 30.000 Fahrzeuge passieren sie täglich. Torben Burgers.
Satellitenbilder zeigen das Ausmaß des Unglücks. Weite Teile der knapp 3 Kilometer langen Francis Scott Key Bridge sind eingestürzt. Der fast 300 Meter lange Frachter ist unter den Trümmern zum Stehen gekommen.
This is one of the cathedrals of American infrastructure.
Diese Brücke ist eine der Kathedralen der amerikanischen Infrastruktur. Sie gehört schon länger zur Skyline dieser Region, als viele von uns am Leben sind. Der Weg zur Normalität wird nicht einfach, nicht schnell und nicht billig sein, aber wir werden sie gemeinsam wieder aufbauen.
But we will rebuild together.
Doch zuerst müssen mögliche Überlebende gefunden oder Opfer geborgen werden. 2 Menschen wurden gerettet, mindestens 6 werden noch vermisst. Es handelt sich immer noch um eine Such- und Rettungsaktion. Wir sind immer noch aktiv auf der Suche nach Überlebenden. Auf dem Video einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie der schwer beladene Ozeanriese in der Nacht einen der wichtigsten Brückenpfeiler rammt und daraufhin große Teile der Stahlkonstruktion ins Wasser stürzen, mitsamt mehrerer Fahrzeuge. Wir wurden durch etwas geweckt, das wie ein Erdbeben klang oder ein langes Donnergrollen. Kurz vor der Kollision warf die Crew noch den Anker und setzte einen Notruf ab. Daraufhin wurde die Brücke gesperrt und noch Schlimmeres verhindert. Gesteuert wurde das Schiff von einem Hafennotsen und nicht von dem Kapitän. Offenbar gab es beim Auslaufen Probleme mit der Stromversorgung. Das Schiff verlor seinen Antrieb und war manövrierunfähig. Auf Videos ist zu sehen, dass die Lichter an Bord ausgingen. Es gibt keinen Hinweis auf Terrorismus oder dass dies absichtlich geschehen ist. Die Dali sollte bis zu 10.000 Container von Baltimore nach Sri Lanka bringen. Ihre schiere Größe könnte ein Grund dafür sein, dass die Brücke wie ein Kartenhaus in sich zusammenfiel. Ein so schweres Schiff übt eine sehr große Last von mehreren tausend Tonnen aus, wenn es auf etwas Festes trifft. Es überrascht nicht, dass die Brücke dann zusammenbricht, denn die Stütze ist eine relativ schwache Konstruktion. Wenn man sich die Brücke ansieht, ist es eine Art Gerüst mit einzelnen Beinen. Der Schiffsverkehr zum Containerhafen von Baltimore ist bis auf Weiteres ausgesetzt. Mehr als 40 Frachter stecken hier fest.
Und wir schalten live nach Baltimore zu meiner Kollegin Sarah Schmidt. Sarah, du stehst an der Zufahrt zur Brücke und hast die Entwicklung den Tag über beobachtet. Aktuell, haben wir eben gehört, werden 6 Menschen vermisst. Gibt es denn noch Hoffnung für sie?
Aus Sicht der Behörden ja. Der Gouverneur von Maryland, der hat hier vor etwa 2 Stunden eine Pressekonferenz gegeben und da sehr deutlich betont, dass man immer noch Hoffnung habe, diese 6 Vermissten zu finden. Allerdings ist das Wasser sehr kalt. Das schmälert natürlich die Überlebenschancen der Menschen. Hier ist sehr viel Presse aus der ganzen Welt und es hatte Medienberichte gegeben, US-Medien berichten, dass ein Toter gefunden worden sei. Das ist auf dieser Pressekonferenz aber nicht bestätigt worden. Man geht immer noch von 6 Vermissten aus, die man hofft noch finden zu können.
Der Hafen in Baltimore ist für die Autoindustrie ja enorm wichtig. Welche Auswirkungen kann das Unglück jetzt haben?
Ja, das könnte schon größere Auswirkungen haben, auch für die US-Wirtschaft. Hier sind im Jahr 2023 mehr als 750.000 Autos über diesen Hafen verschifft worden, so die offiziellen Angaben. Und ich kann das hier mal erklären. Auf dieser Seite der Brücke, da ist der Zugang zum offenen Meer und nur ein ganz kleiner Teil des Hafens. Und auf der Seite der Brücke, auf der ich stehe, ist der größere Teil des Hafens. Die Zufahrt ist blockiert und das könnte zu Engpässen in Lieferketten führen.
Vielen Dank für diese Eindrücke aus Baltimore, Sarah Schmidt. Die Kriegspropaganda in Russland braucht jeden Tag neue Munition, auch nach dem Terroranschlag in Moskau. Die Ukraine war schnell als Mitschuldige ausgemacht und heute hieß es, auch westliche Geheimdienste hätten den Anschlag mitgeplant. Wie weit diese Propaganda verfängt, ist schwer zu sagen. Sichtbar ist auch 4 Tage nach dem Anschlag das Gedenken der inzwischen mindestens 139 Toten und vielen Verletzten. Hier mit einem riesigen Blumenmeer neben der zerstörten Konzerthalle in Moskau. Diese Bilder will Putin sicherlich weniger verbreitet sehen. Heute wurde nämlich auch dem Kreml-Kritiker Nawalny gedacht. Aus Moskau, Ina Ruck.
Den ganzen Tag ist es ein Kommen und Gehen am Grab von Alexei Nawalny. Er starb in einem russischen Straflager in Isolationshaft, heute vor 40 Tagen. Am 40. Tag fliegt die Seele in den Himmel, so ist es in der russisch-orthodoxen Tradition. Deswegen sind wir hier. Aus einem Handy ertönt Nawalnys Lieblingslied. Der Oppositionspolitiker stand in Russland offiziell auf der sogenannten Liste der Terroristen und Extremisten. Auch andere Regimegegner sind dort geführt. Doch für seine Anhänger und Anhängerinnen verkörperte er Hoffnung, selbst noch im Gefängnis. Sie bewundern ihn für seinen Mut. Jetzt sind wir alle, Nawalny steht da. Ich möchte auch, dass Russland frei und demokratisch ist. Ich möchte meine Meinung sagen. Ich will mich nicht verstecken vor niemandem. Terrorismus ist das, was in der Konzerthalle passiert ist. Das sind die Terroristen, nicht Nawalny. Das Problem ist doch, dass wir aufgehört haben, unserem Staat zu vertrauen. Weil unsere Behörden doch lieber Studenten fangen oder Leute, die mit Plakaten auf die Straße gehen. Sie haben es verlernt, echte Terroristen zu fangen. An der Konzerthalle ist die Suche nach Vermissten mittlerweile eingestellt. Maschinen sollen nun die Reste des Gebäudes abtragen. Offiziell spricht man auch hier jetzt von islamistischen Tätern, aber bleibt bei seiner These, dass hinter allem der Westen stecke. Wir glauben, dass radikale Islamisten die Aktion geplant haben, sagt der FSB-Chef, aber natürlich mit Hilfe westlicher Geheimdienste. Die ukrainischen sind direkt beteiligt. Die Täter waren auf dem Weg dorthin. Die Ukraine habe den Terroristen einen Fluchtkorridor über die Grenze öffnen wollen, heißt es. Wie die Männer aber die russische Seite der Grenze hätten überwinden sollen, wird nicht erklärt. Zur weiteren Verwirrung trug heute Alexander Lukaschenko bei. Vielleicht hätten die Männer ja auch nach Belarus gewollt, sagt er. Diese These wiederum passt so gar nicht zur russischen Version. Wir haben sofort den Grenzschutz verstärkt als der FSB und sagte, dass sie in diese Richtung fahren. Deshalb konnten sie nicht nach Belarus eindringen. Als sie das merkten, drehten sie um und fuhren weiter in Richtung der Grenze zur Ukraine. Auch an der Konzerthalle trauern sie, genau wie am anderen Ende der Stadt am Grab Nawalnys. Westliche Hilfe bei den Terrorermittlungen lehnte heute Russlands Außenminister ab. Der Westen wolle doch nur ein Ergebnis, das ihm passe, nämlich, dass die Ukraine nichts damit zu tun habe. Russland komme allein klar. Wie zum Beweis wurden inzwischen weitere Männer verhaftet. Diejenigen, die den mutmaßlichen Attentätern ein Auto verkauft oder eine Wohnung vermietet hatten. Auch gegen sie wird nun wegen Terrorismus ermittelt.
Das kurdische Neujahrsfest Newroz wurde am vergangenen Wochenende wie hier in Diyarbakir gefeiert. Ein Fest, das auch ein Symbol des politischen Widerstands gegen Unterdrückung ist. Für die Kurden in der Türkei gibt es viele Gründe, gegen Repressionen aufzustehen. Bei den Kommunalwahlen 2019 setzten sich im Südosten des Landes überwiegend kurdische Politiker durch. Doch sie wurden bereits kurz danach, einer nach dem anderen, abgesetzt. Am Sonntag sind wieder Kommunalwahlen. Doch vor allem die Jungen wandern aus ihrer Heimat ab, viele als Fachkräfte nach Deutschland. Hinzu kommt eine große Zahl an Kurden, die bei uns einen Asylantrag stellen. Katharina Willinger ist in den kurdischen Südosten der Türkei nach Diyarbakır gereist.
Gute Laune ist beim Lindy Hop Programm. Das sagen uns zumindest die Tänzer hier. Einmal die Woche treffen sie sich und swingen, was das Zeug hält. Nasle Barucu hat die Tanzkurse vor genau 5 Jahren in Diyarbakir gestartet. Wir haben viel Arbeit investiert und einen Raum geschaffen, wo Menschen atmen können. Es ist wertvoll, zusammenzukommen. Die Menschen fühlen sich gut, solange sie tanzen. Doch dieses kurze Gefühl der Leichtigkeit reicht vielen nicht mehr aus. Nazle erlebt, wie Jahr um Jahr mehr ihrer kurdischen Schüler wegziehen. Anfangs in den Westen der Türkei, nach Istanbul oder Izmir, auf der Suche nach mehr Freiheiten und Jobs. Mittlerweile ist Europa das Ziel Nummer 1. Es gibt viele Fälle, wo jemand mit dem Tanzen anfängt und dann nach 6 Monaten nicht mehr kommt, weil er einen Sprachkurs besucht oder direkt sagt, ich gehe nach Deutschland. Roshad hat genau das vor. Der 29-Jährige hat Informatik studiert und damit wohl gute Chancen, über ein Arbeitsvisum nach Deutschland zu kommen. Nach den Präsidentschaftswahlen letztes Jahr sind etwa 20 bis 25 meiner Freunde nach Deutschland ausgewandert. Insgesamt leben sicher bereits 50 Bekannte von mir dort. Und auch ich will in einem Rechtsstaat leben, wo ich mich so entfalten kann, wie ich es möchte. Nach den letzten Wahlen, in denen sich Erdogan erneut durchsetzte, verpuffte für viele Menschen die Hoffnung auf mehr Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Diyarbakir wird wie fast alle anderen kurdischen Städte durch Zwangsverwalter regiert, eingesetzt von Erdogan, der die eigentlich gewählten kurdischen Politiker absetzen ließ. Die anhaltende Wirtschaftskrise schürt die Unzufriedenheit weiter. Vor allem in der jungen Generation habe die Stimmung einen neuen Tiefpunkt erreicht, sagt der Soziologe Reha Ruhabioğlu. Die meisten Kurden, die gehen, seien jung und qualifiziert. Die Zukunft ist politisch und wirtschaftlich sehr unsicher. Die Menschen verlassen das Land, weil sie nicht wissen, wie lange muss ich die politische Situation noch aushalten? Wie weit wird der Währungsverfall noch gehen? Wie lange werde ich arbeitslos sein? Laut Ruhabioğlu sind immer weniger junge Kurden motiviert, überhaupt noch wählen zu gehen. Ihre Befürchtung, am Ende zählt ihre Stimme ohnehin nicht. Das befürchtet man auch in Mardin, nahe der syrischen Grenze. Gefeiert wird hier vor wenigen Tagen das kurdische Neujahrsfest Newroz, traditionell auch eine politische Kundgebung. Immer unter der scharfen Beobachtung des türkischen Staates. Auf der Bühne spricht Ahmet Türk, Bürgermeisterkandidat der pro-kurdischen DEM und ein Urgestein kurdischer Politik. Er versucht auch junge Wähler zu motivieren. Die Politik der Ausgrenzung hat die Menschen hier sehr wütend gemacht. Menschen, die sich für einen friedlichen Dialog engagieren, werden leider immer weniger. Ich als Vertreter der älteren Generation möchte aber erleben, dass es zu einer friedlichen Lösung kommen wird. Auch in der Tanzschule hat Nazle noch Hoffnung, dass sich die Situation entspannt. Sie will ihr Projekt hier in Diyarbakir jedenfalls nicht aufgeben, sagt sie. Noch nicht.
Und wir haben weitere Themen des Tages jetzt mit dir, Jens.
Ja.
Der WikiLeaks-Gründer Assange darf vorerst nicht an die USA ausgeliefert werden. Das hat ein britisches Gericht entschieden. Dem 52-Jährigen droht in den USA eine Verurteilung wegen Spionage und Verrats. Die Londoner Richter forderten aus Washington zunächst Zusagen für ein faires Verfahren und setzten dafür eine Frist von 3 Wochen. Unter anderem geht es um die Frage, ob Assange die Todesstrafe drohen könnte. Zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland werden die Sicherheitsmaßnahmen noch einmal verschärft. Das hat Innenministerin Faeser nach einem Treffen mit Vertretern der Bundespolizei angekündigt. Es werde im Juni und Juli Grenzkontrollen zu allen Nachbarländern Deutschlands geben, wie schon bei der Heim-WM 2006, so Faeser. Islamisten, andere Extremisten, Hooligans und Gewalttäter sollen so an der Einreise gehindert werden. Die Europameisterschaft startet am 14. Juni. Bei Bauernprotesten in Brüssel hat es schwere Ausschreitungen gegeben. Landwirte versprühten Gülle, zündeten Gegenstände an und attackierten Sicherheitskräfte. Die reagierten mit Wasserwerfern und Tränengas. Nach Polizeiangaben wurden 2 Beamte verletzt. Eine Person wurde festgenommen, weil sie mit Molotow-Cocktails geworfen haben soll. Die Proteste richten sich unter anderem gegen Bürokratieauflagen und verschärfte Umweltgesetze. Die EU will den Bauern entgegenkommen und hat Lockerungen angekündigt. Der Telekommunikationsanbieter Vodafone will in Deutschland 2000 Stellen abbauen. Zusammen mit anderen Maßnahmen sollen in den kommenden 2 Jahren 400 Millionen Euro eingespart werden, kündigte das Unternehmen an. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
15.000 Menschen beschäftigt Vodafone hierzulande, die meisten davon in Nordrhein-Westfalen. Von den geplanten Streichungen wären 13% der Beschäftigten betroffen. Gestrichen und reduziert werden sollen allerdings nicht nur Stellen, sondern auch Betriebs- wie auch Sachkosten. Denn technische Systeme seien teilweise veraltet oder doppelt vorhanden. Auch wegen Firmenübernahmen in der Vergangenheit, so Vodafone. Das Unternehmen befindet sich seit Jahren in einem Restrukturierungsprozess, will sich neu ausrichten und in das immer wichtiger werdende Cloud-Geschäft investieren. Auch im Firmenkundenbereich soll es in Zukunft neue Stellen geben, so das Unternehmen. Und auch an der Spitze gibt es Veränderungen. Firmenchef Philipp Rogge, der den Stellenabbau heute verkündete, verlässt Vodafone bereits Ende März.
Wer für das Paradies einen Ort auf Erden sucht, könnte da in Nordfriesland fündig werden. Auf der Insel Amrum schlägt der Puls der Einwohner zwar nicht langsamer, aber Natur und Nordseewind geben selbst dem gestresst angereisten Urlauber sofort eine Beruhigungsprise. Wer hierher reist oder hinzieht, will gesunden. Und dennoch braucht auch diese Insel eine medizinische Versorgung. Zurzeit gibt es allerdings nur eine Arztpraxis. Lilly Michaelsen war mittendrin in Nebel auf Amrum und hat erlebt, wie die Inselärztin eine Frau für alles ist.
Hallo Viola, komm rein, bitteschön.
Sprechstundenbeginn für Claudia Derichs. Bis zu 90 Patientinnen und Patienten behandelt sie in der Hochsaison pro Tag. Unterstützt wird sie von einem angestellten Arzt. Ihre erste Patientin hat ein Knieproblem. Für die weitere Diagnostik fehlen der Hausärztin die notwendigen Geräte. Heißt, die Patientin muss zur weiteren Behandlung aufs Festland.
Das ist schon eine Fahrerei. Man muss einen Tag Urlaub nehmen, ne? Also es ist ein ganzer Tag für 10 Minuten Behandlung. Ist halt leider. Aber es trifft ja alle anderen auch. Also es ist dann egal, in welchem Bereich man guckt.
Ihre Praxis, zuständig für 2000 Insulaner und in der Urlaubssaison für 10.000 Gäste. Ihre Bereitschaft rund um die Uhr. Auch als Notärztin an Wochenenden und an Feiertagen.
Gut, danke dir.
Und wenn so viele Menschen auf der Insel sind, dann passiert ja auch viel. Wenn jetzt Platzwunde ist oder eine andere Verletzung oder Erkrankung oder Rettungsdienst sagt, okay, muss jetzt nicht gleich in den Hubschrauber, die bringen die zu uns. Und das gibt es ja woanders nicht. Also die fahren immer ins nächste Krankenhaus.
Nach der Sprechstunde stehen für die 58-Jährige noch Hausbesuche an.
Ich war jetzt zu einer Patientin, die aus dem Krankenhaus entlassen worden ist und noch nicht mobil ist nach einer Operation. Das heißt, die wird dann in ihrer Wohnung versorgt von uns.
Vor über 20 Jahren hat Claudia Derichs ihre Arbeit als Anästhesistin in einer Klinik in Hannover aufgegeben, um nach Amrum zu ziehen. Hier gründet sie ihre eigene Praxis, eigentlich ein Lebenstraum. Doch jetzt möchte sie die medizinischen Behandlungen auf der Insel nicht mehr alleine schultern.
Hallo Sigi, ich bin da. Wo steckst du? Hallo.
Und setzt sich daher für ein medizinisches Versorgungszentrum ein.
Ich kann mit 60 nicht mehr jede zweite Nacht Bereitschaftsdienst machen. Das finde ich jetzt schon eine Zumutung. Und ich möchte diese Verantwortung loswerden, dass ich dafür alleine zuständig bin, dass ich es machen muss.
Bereits nächstes Jahr will sie ihre Selbstständigkeit aufgeben und als angestellte Medizinerin bis zur Rente weiterarbeiten. Unterstützung bekommt sie von den Gemeinden. Doch noch ist nicht klar, wer das medizinische Versorgungszentrum als kommunaler Träger übernimmt und wie es finanziert werden soll. Und wo auf der Insel das medizinische Personal dafür untergebracht wird.
Grundlage von vielem ist ja Dauerwohnraum. So, und das soll in der Frage natürlich auch mit beinhaltet werden, wenn man Leute anspricht, dass man sagt, gut, wir bieten auch euch Wohnraum in der Form. Wahrscheinlich auch flexiblere Arbeitszeitmodelle. Heutzutage ist es ja nicht der Lebensentwurf von jedem, vielleicht Vollzeit zu arbeiten. Vielleicht muss man sich da auch drauf einstellen. Aber das sind ja alles so Punkte.
Bis Ende Mai wollen die Gemeinden auf Amrum entscheiden, ob, wie und wann ein Versorgungszentrum entstehen kann. Bis dahin deckt Claudia Derichs in ihrer Sprechstunde praktisch alle Fachrichtungen ab, muss teilweise sogar als Tierärztin einspringen, erzählt sie. Ihre Patienten hoffen, dass sie auch als angestellte Ärztin noch weiter für die Menschen auf der Insel da ist.
Also ich hoffe, die ist so lange, dass sie mich noch zu den Fischen bringt. Dann kann sie machen, was sie will. Wissen Sie, was das heißt? Seebestattung. Dann gehe ich zu den Fischen.
Als Ärztin auf Amrum zu arbeiten, hat sie nie bereut. Hofft aber, so schnell es geht, ja, auf Unterstützung.
So, wir gehen Sprechzimmer 1.
Ja.
Ja. Hallo.
Und wir gehen hier jetzt noch auf den Platz. Nach dem Spiel gegen Vize-Weltmeister Frankreich vor 3 Tagen sah die deutsche Fußballwelt das Nationalteam plötzlich ganz euphorisch als potenziellen Europameister. Obwohl noch vor kurzem heftig über das Team hergezogen wurde, weil es so mies spielte. Heute Abend waren die Niederlande nächster Testgegner, 2,5 Monate vor der EM im eigenen Land. Ob es wieder so grandios lief, zeigt uns aus Frankfurt am Main Bernd Schmelzer.
Heimspiel im neuen Auswärtstrikot, so präsentiert sich die DFB-Auswahl in Frankfurt beim letzten Test vor der EM-Kader-Nominierung. Und ähnlich wie am Samstag in Lyon gegen Frankreich fällt erneut ein frühes Tor. Allerdings in diesem Fall für die Niederländer, Fährmann nach 4 Minuten. Keine Chance für Ter Stegen, die zuletzt so gelobte deutsche Defensive sieht nicht gut aus. Furiose Anfangsphase und so antworten die Gastgeber. Musiala auf Mittelstädt, ein herrlicher Treffer und eine Top-Reaktion auf seinen Abspielfehler wenige Minuten zuvor. 2. Länderspiel, 1. Tor, zudem das Debüt der neuen DFB-Torhymne Major Tom. In der 2. Halbzeit sind die Gäste zu Beginn das bessere Team, aber die deutsche Mannschaft zeigt Moral und gewinnt durch den Treffer des eingewechselten Niklas Füllkrug 2:1. Ein Tor, das nach Überprüfung durch die Torlinientechnik gegeben wurde. 2. Sieg im 2. Spiel. Der Auftakt ins EM-Jahr ist äußerst positiv.
Das sieht doch gut aus. Und für wen das Wetter ein Gewinn wird, das verrät uns jetzt Claudia Kleiner. Claudia, wie sieht es denn da aus?
Ja, das kann ich zumindest für den morgigen Tag sagen. Für Ostern, das wollen natürlich jetzt alle wissen, geht das noch nicht. Vollkommen unsicheres Spiel, weil nicht genau klar ist, was passiert. Kommt Sahara-Staub, kommt ein Tief heran, bildet das Tief einen Randtief. Also so Freitag, Samstag, Sonntag ist noch ziemlich unsicher. Man sieht hier am Trend für Freiburg, das geht jetzt erstmal runter, also wird etwas kühler. Dann deutlicher Temperaturanstieg. Man sieht aber auch große Unsicherheit. Das hängt hier irgendwo zwischen 13 und 23, 24 Grad, dieser Unsicherheitsbereich. Der kommt zustande, weil damit ein solcher Trend berechnet wird, nimmt man ganz viele Modelle, schmeißt sie zusammen, mischt das durch und dann mittelt man es. Und der Mittelwert, also das, was im Mittel über alle Modelle rauskommt, das ist diese weiße Linie. Das hier ist der oberste Rand eines Modells, das sagt, nee, also wir bleiben weiterhin oder es bleibt trocken, kein Sahara-Sand, dementsprechend Temperaturen von an die 24 Grad. Und das ist das Modell, was die niedrigste Temperatur auswirft. Also bis dahin ist noch alles unsicher. Es wird auf jeden Fall wärmer, das ist klar. Winter kommt nicht über die Osterfeiertage. Aber was genau passiert, kann man noch nicht sagen. Jetzt in der Nacht ist sicher, was passiert. Denn aus Südwesten kommen dichtere Wolkenfelder. Die können auch gegen morgen früh so ein paar Tropfen dabei haben. Über der Mitte und nach Nordosten hin ist es oft sternenklar. Und da, wo es klar ist, wird es auch besonders kalt, unter den dichten Wolken nicht ganz so. Temperaturen morgen früh, die liegen dann meist so bei Werten zwischen 10 Grad unter den Wolken, 3 bis 7 Grad über der Osthälfte. Im Laufe des Nachmittags breitet sich dann ein Regenband von West nach Ost aus. Da können auch einzelne Gewitter dabei sein. Am längsten wenigsten aber trocken mit etwas Sonne bleibt es Richtung Lausitz und mit Föhn am Alpenrand 20, 21 Grad im Westen deutlich frischer. Die nächsten Tage wechselhaftes Wetter am Donnerstag, immer mal wieder Schauer, einzelne Gewitter. Am Freitag wird es vor allem über der Mitte häufig nass.
Vielen Dank für die Aussichten, Claudia. Und das waren unsere Tagesthemen für heute. Hier geht's jetzt weiter mit einem Blick auf den spannenden US-Präsidentschaftswahlkampf.
In der Weltspiegel-Doku What the fuck USA, Trump gegen Biden von Gudrun Engel und Ulrike Brinker.
Und von uns gibt es morgen Abend wieder neue Tagesthemen. Bis dahin.
Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.
Tschüss.